Eiskalt und dunkel ist es hier. An diesem Wintermorgen 2012 um 8 im Regierungsgebäude der Regionalverwaltung im japanischen Yokohama. Jede zweite Lampe ist ausgeschaltet, die Heizung auf ein Minimum reduziert. 1928 wurde das Haus im ehrwürdigen Imperialstil gebaut. Große Räume mit Stuck und schweren Holztüren. Ein Energiefresser. Ans Sparen hatte damals niemand gedacht. Yokohama ist die Hauptstadt der Präfektur Kanagawa. Ein Landesteil mit 9 Millionen Einwohnern, nur ein paar Kilometer südlich von Tokio. Die Beamten hier im alten Regierungsgebäude wollen in diesem Winter Vorbild sein für die Energiewende in ganz Japan. Ein Jahr nach der Katastrophe vom März 2011.
Atomkatastrophe von Fukushima. Japans Energiewende. Eine Sendung von Michael Hähnel und Susanne Steffen.
Yoshi Koroiba ist der Gouverneur der Präfektur Kanagawa. Ein freundlicher Mitfünfziger mit neugierigem Blick. Doch er ist ein vielbeschäftigter Mann. Nur ganz früh am Tag hat er heute Zeit für die Medien. Koroiba kennt das Geschäft. Viele Jahre hat er als Journalist gearbeitet, hat Skandale in Japan aufgedeckt. Nach der Katastrophe vom März 2011 kam die Wende auch in seinem Leben.
Auf der Grundlage dieser drei Pfeiler, Energieproduktion, Energiesparen und Energiespeichern, haben wir das Ziel aufgestellt, bis 2020 mehr als 20% unseres Energieverbrauchs durch erneuerbare Energien zu decken. Wir wollten in Kanagawa vorpreschen. Wenn wir ein Modell aufzeigen, dann folgt uns das ganze Land, habe ich gedacht. Und ich habe im Wahlkampf klar gemacht, dass wir uns in einer Energiekrise befinden. Wir müssen in der Präfektur Kanagawa mit der Energierevolution beginnen. Wenn ich diese Botschaft im ganzen Land verbreiten kann, dann bewegt sich etwas. Deshalb habe ich das so im Wahlkampf vertreten.
Und Yoshi Koroiba hat mit diesem Programm die Wahl im April 2011 gewonnen. Seither ist er der Gouverneur der Präfektur Kanagawa und residiert im kalten Regierungsgebäude. Die Präfektur lebt von der Industrie, hat eine Wirtschaftskraft vergleichbar mit Hessen. Die Stahlwerke im benachbarten Industriezentrum Kawasaki würden ohne Strom unbrauchbar sein. In Sichtweite des Gouverneurs liegen große Kraftwerke, die importierte Kohle oder angelandetes Flüssiggas in Strom verwandeln. Fast 2/3 des japanischen Stroms stammen heute aus Kohle oder Gas. Der Rest kam bis März 2011 aus Atomkraftwerken. Wasserkraft und andere erneuerbare Energien spielten bisher kaum eine Rolle.
Die Solarenergie ist eine dieser neuen Energien, aber sie ist nicht alles. Das neue Energiesystem, wie ich es mir vorstelle, ist ein Energiesystem, das sich nicht zu abhängig von der Atomkraft macht. Aber es ist unmöglich, sofort alle Atomkraftwerke stillzulegen. Wir müssen schnell ein System schaffen, das sich nicht zu sehr auf die Atomkraft stützt. Wir müssen ein System schaffen, das in Zukunft auch ganz ohne Atomkraft auskommt. Aber das bedeutet nicht, dass deshalb Kraftwerke, die fossile Energieträger verbrennen, ungebremst CO2 emittieren dürfen.
Ende Februar 2012 sind im ganzen Land, bis auf 2 laufende Meiler, alle anderen Atomkraftwerke abgeschaltet. Das Land will scheinbar heraus aus der Atomfalle. Doch wie? Eine neue Energiepolitik? Eine Energierevolution gar? Atomkraftwerke abschalten? Solarenergie anschalten? Fertig? So einfach ist das aber auch im Land der aufgehenden Sonne nicht. Fast 49.000 Megawatt elektrische Energie lieferten bis März 2011 die über 50 japanischen Kernkraftwerke. Die waren schnell nach der Katastrophe von Fukushima per Regierungsmoratorium größtenteils vom Netz genommen worden. Stromsperren waren in der Hitze des Sommers 2011 nicht selten. Für das späte Frühjahr 2012 werden wieder Stromausfälle erwartet. Nach neuesten Berechnungen regierungsnaher Forschungsinstitute fehlen 7% des Energiebedarfs, sollten im Sommer alle Atomkraftwerke keinen Strom mehr liefern. Rückblick. Tokio im Jahr 1970. Eine bewunderte Stadt zwischen Tradition und Zukunft. Das japanische Wirtschaftswunder begeistert die Welt. Die schnellsten Züge, die effektivsten Fabriken, die meisten Schiffsneubauten, bei Elektronikprodukten fast überall Nummer 1 in der Welt. Doch all diese Wunderwelten, das ganze Wirtschaftswunder, hing ab vom Öl. Die erste Ölkrise von 1973 brachte das Land, was die Stromversorgung betraf, an den Abgrund. Einbrüche bei der Stromproduktion bremsten das Wirtschaftswachstum zum ersten Mal nach Kriegsende. Denn in den 1970er Jahren wurden 2/3 des Stromes aus importiertem Öl erzeugt. Da lag es nahe, das bereits begonnene Atomprogramm massiv auszubauen. Das erste Kernkraftwerk dieses Programms war Fukushima Daiichi. Fukushima Nummer 1, 250 Kilometer nordöstlich von Tokio, mit insgesamt 6 Reaktoren. Die 4 im März 2011 havarierten Reaktoren von Fukushima Daiichi wurden zwischen 1967 und 1979 fertiggestellt. Japanische Regierungen dieser Zeit sahen Kernkraft als willkommene inländische Energieressource an, als ein verlockendes Gut in einem Land praktisch ohne Kohle, Gas und Ölvorkommen. Bis 2011 glaubten viele im Land an die Gefahrlosigkeit des Atoms. Dieser Mythos wird heute als eine Ursache für das Ausmaß der Atomkatastrophe des 11. März 2011 angesehen. Daraus folgte die Sorglosigkeit, Hemdsärmlichkeit im Umgang mit den Gefahren radioaktiver Brennstoffe. Aber auch Denkverbote und sträfliche Ignoranz gegenüber den Diskussionen der internationalen nuklearen Sicherheitsforschung, die nach dem Unfall im amerikanischen Kernkraftwerk Three Mile Island im Jahr 1979 eingesetzt hatte. Die japanische Journalistin Hiroko Aihara aus Fukushima-Stadt kannte das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi gut.
Und dann explodierte das Atomkraftwerk. Ich habe früher 20 Jahre lang für eine Lokalzeitung gearbeitet. Ich war 3 oder 4 Mal für die Zeitung im AKW Fukushima Daiichi. Damals haben die Leute mir erklärt, hier sei alles sicher. Sie haben mir die Abklingbecken, sehr saubere Räume, einfach alles gezeigt. Sie haben mir ausführlich erklärt, dass dies eine sehr fortschrittliche Anlage sei. Dass dieses Kraftwerk explodiert, in diesem Moment hat sich mein Vertrauen in das, was ich 20 Jahre lang geglaubt habe, in die Versprechen, in Japan sei alles sicher und diszipliniert, von Grund auf erschüttert.
Jetzt können wir die Erschütterungen auch hier im Studio in Tokio spüren.
Gerade der japanische Staatssender NHK bemühte sich in den ersten Tagen der Katastrophe vom 11. März 2011 um eine schnelle, sachliche Berichterstattung. Doch viele Journalisten, gerade der großen Zeitungen, konnten sich offenbar nicht zu einer kritischen Haltung gegenüber einem der wichtigsten Werbekunden durchringen, TEPCO, die Tokyo Electric Power Company. So wurde vieles, was die Atomkatastrophe betraf, verschleiert und nur wenige echte Informationen über den Atomunfall gelangten in den ersten Tagen der Katastrophe in die japanischen Medien. Masashi Goto war einer der ersten Experten, der kurz nach der Katastrophe den Zuschauern im japanischen Fernsehen die Augen öffnete. Goto hatte selbst über 10 Jahre für den Hersteller Toshiba Kernkraftwerke gebaut, bevor er, lange vor 2011, auf die Seite der Atomkritiker wechselte. In einem Buch warnte er vor der Gefährlichkeit von Kernanlagen im Erdbebenland Japan.
Natürlich gab es die Atomkraftgegner auch in Japan. Aber in Japan haben sie kein großes Gehör gefunden. Sie wurden abgespeist mit Floskeln wie »So etwas passiert hier nicht«. Viele Leute hat das einfach nicht interessiert. Erst nach dem Unfall in Fukushima haben die Leute erkannt, dass solche Dinge doch passieren können. Natürlich kennen die Japaner die Unfälle in Tschernobyl und in Three Mile Island aus den Massenmedien. Aber sie haben nicht gedacht, dass es sie selbst betreffen könnte.
Bedeutet Fukushima deshalb jetzt das Ende der Kernkraft in Japan? Oder ist der Unfall ein Jahr danach einfach vorbei? Die Folgen werden weggeräumt, alles ist sicher. Es kann neu begonnen werden?
Der Brennstoff in dem Kraftwerk ist geschmolzen. Wir wissen nicht, wo er ist. Jetzt werden Reste der Reaktoren gekühlt. Wenn die Kühlung unterbrochen wird, führt das wieder zu Problemen. Das gilt auch für die abgebrannten Brennelemente. Außerdem sind Nachbeben eine Gefahr. So gesehen kann man nicht sagen, dass die Lage dort wirklich sicher und stabil ist.
Ein guter Ort, um der Frage nachzugehen, wie geht es weiter in Sachen Kernenergie in Japan, ist der Forschungsreaktor der Universität Kyoto in Zentraljapan. Bereits 1964 gebaut, wurden seither an diesem Reaktor über Jahrzehnte Atomtechniker ausgebildet. Hier sieht es aus wie in vielen Forschungsreaktorsälen dieser Welt. Ein Kuppelsaal mit einem kleinen Reaktor im Zentrum, der über Stahlbrücken erreichbar ist. Die Arbeitsatmosphäre ist freundlich und offen. Ken Nakashima ist Abteilungsleiter für das Sicherheitssystem hier. Er hatte als junger Physiker am Kernforschungszentrum Karlsruhe gearbeitet. Er kennt die weltweite Diskussion um Ausstieg oder Renaissance dieser Technik genau. Das Kapitel Kernenergie in Japan wird für ihn unter bestimmten Bedingungen weitergeschrieben.
Das ist jetzt natürlich nur meine persönliche Meinung. Es geht in die Richtung, die Atomkraft so wenig wie möglich einzusetzen. Ich denke, grundsätzlich gibt es dazu keine Alternative. Aber wenn man an die zukünftige Energieversorgung denkt, ist es in einem Inselland wie Japan, Deutschland kann auf das europäische Verbundnetz zurückgreifen, schwierig, sich nur auf erneuerbare Energien wie Solar-, Wind- und Wellenkraft zu verlassen. Aber der wichtigste Punkt ist, dass die Bevölkerung in Japan die Atomenergie weiter als sicher akzeptiert. Jetzt muss man aber erst einmal den Unfall in Fukushima unter Kontrolle bringen und Lehren daraus ziehen und diese Erkenntnisse in zukünftige Sicherheitsmaßnahmen für die Atomkraft integrieren.
Alle Aufmerksamkeit ist also auf Fukushima gerichtet. Hier entscheidet sich auch das Schicksal der gewaltigen Atomindustrie des Landes. Japan hatte bis 2011 große Pläne in Sachen atomarer Stromversorgung. Doch nach Fukushima liegt der geplante Ausbau des Atomprogramms auf Eis. Das Atom sollte das Rückgrat der Stromproduktion sein. 14 weitere Reaktoren waren geplant oder sind bereits im Bau. 2017 sollten 40% des Stromes aus Atomkraft gewonnen werden, 2030 über 50%. Daraus dürfte nichts werden. Neben den Betreibern von Kernreaktoren hatte Japan bis 2011 alles zu bieten, was eine nukleare Weltmacht ausmacht. Brennelementefabriken, Hersteller von Reaktordruckgefäßen und Konstrukteure ganzer Anlagen. Wiederaufbereitungsanlagen und Lager für abgebrannte Brennelemente. Über die Jahrzehnte des ungestörten nuklearen Traums wurden im Land allein 45 Tonnen Plutonium angesammelt, ein unschätzbarer Wert, wenn nuklearer Brennstoff weiter benötigt würde. Tokio, Regierungsviertel. Eine Straße nahe der U-Bahn-Station Kasumigaseki. Sehr sauber ist es hier. Parkverbot, kein Papierkrümel liegt herum. Es ist eine Freifläche an einer Straßenkreuzung, nur wenige Meter vom Eingang zum Wirtschaftsministerium entfernt. Drei weiße Zelte, wie man sie sonst für Straßenmärkte benutzt. Seit September sitzen sie hier, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Ihr Protest richtet sich gegen das Wirtschaftsministerium gleich nebenan. Darin arbeiten unter anderem die staatliche Verwaltung der Atomindustrie und die staatliche Atomaufsicht, soweit man letztere tatsächlich so nennen kann. Denn ein Geflecht von Industrie und Politik hatte bisher jede wirkliche Kontrolle der Betreiber japanischer Kernkraftwerke verhindert. Hört auf die Stimmen der Mütter und Kinder der Präfektur Fukushima, steht groß auf einem Plakat vor dem Zelt. Gut sichtbar, auch für die Ministeriumsmitarbeiter in ihrem Hochhaus. Taro Fushigami ist von Anfang an dabei. Der 60-Jährige hat ein Restaurant in Tokio, war eigentlich recht unpolitisch, bis zum 11. März 2011.
Es wird für das Wirtschaftsministerium schwierig, seine Hausmacht gegen uns auszuüben und uns hier wegzuschicken. Dieser Umgang mit uns wird zur Selbstverständlichkeit. Die kommen, sagen uns, wir sollen weggehen. Wir bleiben da. Viele Leute sind gegen Atomkraft und gegen das Verhalten des Ministeriums und gegen das Verhalten der Atomsicherheitsbehörde, die dem Ministerium angeschlossen ist. Wenn sie uns jetzt hier mit Gewalt wegräumen, dann schadet das ihrem Ruf.
Doch die Demonstrationen in Tokio gegen Kernkraft ziehen nicht mehr so viele Menschen an wie noch im Sommer 2011, als tausende Protestler wichtige Straßen im Zentrum der Stadt blockierten. Vielleicht liegt es an der Kälte des Winters. Vielleicht ist es ein Zeichen, dass die Tokioter zur Tagesordnung übergegangen sind. Jetzt im März 2012 sind 52 der 54 japanischen Kernreaktoren vom Netz. Und das Land leidet scheinbar keinen Strommangel. Ist das bereits die Energiewende? Der Sieg der Vernunft? Was auffällt, die Atomlobby ist scheinbar auf Tauchstation gegangen. Kaum noch Stimmen sind zu vernehmen, die die Katastrophe von Fukushima Daiichi herunterzuspielen versuchen. Man hat größere Pläne. Erst Anfang Dezember 2011 stimmte der Parlamentarische Auswärtige Ausschuss des japanischen Oberhauses mehrheitlich Exporten japanischer Kernreaktoren nach Vietnam zu. Geplant ist seit langem der Bau von 4 japanischen Reaktoren in Südvietnam. Unklar ist bisher, welcher Typ dort gebaut werden soll. Ganz sicher wird das einer jener japanischen Neuentwicklungen sein, die schon für den inländischen Einsatz geplant waren, sogenannte Generation 3-Reaktoren, die sich, was die Sicherheitstechnik betrifft, wesentlich von heute üblichen Reaktoren unterscheiden, auch von den in Deutschland betriebenen. Die Generation 3-Reaktoren nehmen eine Kernschmelze als mögliches Unfallszenario mit in die Konstruktion auf. Das war beim Bautyp der Fukushima-Reaktoren nicht der Fall. Damals hielten deren Konstrukteure eine Kernschmelze für unmöglich. Bei Generation 3-Reaktoren werden unter anderem Spezialwannen für die Aufnahme der Kernschmelze unterhalb des Reaktors eingebaut oder es wird ein gewaltiges Wasserreservoir oberhalb des Reaktordruckgefäßes vorgehalten, um im Falle des Falles gerüstet zu sein. Generation 3-Reaktoren hätten, so Experten, das Erdbeben von Fukushima überstanden. Genau weiß das niemand. Einen Praxistest mit solch einem gewaltigen Beben direkt in der Umgebung von neuen Reaktoren gab es glücklicherweise noch nicht. Japanische Generation 3-Reaktoren unterschiedlicher Bauart sind in Japan seit 1996 in Betrieb. Jeweils 2 solcher Anlagen wurden von Hitachi und von Toshiba gebaut. Das Vietnam-Projekt wird auf ca. $10 Milliarden geschätzt. Mit der Türkei und mit Jordanien laufen derzeit ebenso Verhandlungen über geplante Exporte. Darum ist es kaum verwunderlich, wenn die japanische Nuklearindustrie ihr Image nach Fukushima aufpolieren möchte. So werden derzeit vorhandene Reaktoren nachgerüstet, um für Tsunamis und Erdbeben gerüstet zu sein. Dann geht es wieder los, so das Credo des Betreibers des Kernkraftwerkes Hamaoka, 200 Kilometer südwestlich von Tokio gelegen, im ARD-Fernsehen.
Unsere Bauarbeiten gehen noch bis Ende des Jahres. Dann wird das AKW in puncto Sicherheit weltweit Spitze sein.
Und soll wieder ans Netz. Das sagt der Betreibersprecher von Chubu Electric nicht. Doch vor Ort, im Umfeld der vielen Reaktoren, regt sich bereits Widerstand gegen das Atommoratorium der Regierung. Viele Regionen hängen am Tropf der Atomwirtschaft. Viel Geld floss über Jahrzehnte in lokale Infrastruktur und in die Atomforschung der Universitäten. Das wissen auch die Aktivisten einer Bürgerrechtsgruppe »Lasst uns alle entscheiden«. Sehr höflich fordert hier ein jugendlicher Aktivist der Gruppe die Passanten am belebten Tokioter Bahnhof Shibuya zum Umdenken auf.
Bitte machen Sie mit. Es geht um die Energie, die die Kinder in Zukunft nutzen werden. Ich denke, wir müssen noch ein bisschen mehr darüber nachdenken, welche Energie die Kinder in Zukunft nutzen sollen.
Die Gruppe hatte das Ziel, bis Februar 2012 über 250.000 Unterschriften zu sammeln, um das Stadtparlament von Tokio zu einer Diskussion der Energiepolitik zu zwingen. Eine erste Präsentation der gesammelten 250.000 Unterschriften beim Tokioter Gouverneur Ishihara scheiterte jedoch Mitte Februar. Gouverneur Ishihara fand diese Forderung doch ziemlich schwierig und wenig überzeugend. Dabei muss sich das Regionalparlament von Tokio dieses politische Ziel zu eigen machen, um danach, so hätte es die Initiative gern, per Gesetz die Stromversorgung ganz Tokios atomfrei zu machen. Das wäre ein wuchtiger Schlag ins Konto der Atomwirtschaft. Energiepolitik ist jedoch eines der großen Themen in Japan, ein Jahr nach Fukushima. Besonders vielen Experten brachte die Dreifachkatastrophe vom März 2011 eine dauernde Präsenz in der Öffentlichkeit. Auch Tetsunari Ida hatte im letzten Jahr wenig Zeit. Er ist so ein neuer Visionär Japans, jemand, den Regierung und Öffentlichkeit inzwischen nach seiner Meinung fragen. Er nimmt die letzten Treppen zum Interview im noblen Foreign Correspondents Club. An den Wänden hängen die Bilder von berühmten Besuchern, von amerikanischen Präsidenten und von Nobelpreisträgern. Gemeinsam mit einer ganzen Gruppe von Erneuerern, darunter dem Kanagawa-Gouverneur Kuroiwa und dem Mobilfunkmilliardär Son, plant Iida den Umbau Japans. 2050 wollen sie das Land zu 100% mit erneuerbaren Energien versorgen. Der Ausstieg aus der Kernenergie ist nur ein erster Schritt. Inzwischen unterstützen 70% der Japaner diesen Weg, raus aus dem Atom. Doch was kommt danach? Iida ist ein Realist. Er weiß, in einem Jahr, gerade in einem Jahr nach einer Katastrophe, kann die Energierevolution nur langsam vorankommen.
Ich denke, auf diesen Wandel ist Japan noch nicht richtig vorbereitet. Erneuerbare Energien sind kleine, dezentrale Energiequellen. Bislang wurde der Strom in AKWs oder aus fossilen Brennstoffen in großen zentralen Kraftwerken produziert. 99% der Gesellschaft haben überhaupt noch nicht über Energiefragen nachgedacht. Jetzt verändert sich unsere Gesellschaft von einer auf großen Lösungen basierenden Energiegesellschaft mit einer zentralen Versorgung hin zu einer, ähnlich dem Internet, offenen, dezentralen Gesellschaft, in der jeder überall Energie nicht nur konsumieren, sondern auch produzieren bzw. sich finanziell am Energieerzeugungsprozess beteiligen kann.
Dabei ist die Zeit der Entscheidung bereits gekommen. Sowohl die Aktivisten für die Energiewende als auch die Ewiggestrigen in der Atomlobby warten auf den Sommer der Entscheidung. Wenn in Japan die Millionen Klimaanlagen anspringen und nach Strom verlangen, der möglicherweise im Sommer 2012 nicht mehr aus Kernkraftwerken kommen wird. Die verbliebenen 2 Meiler gehen bis Ende April planmäßig für Wartungsarbeiten vom Netz. Es ist ein einmaliges Experiment. Zum ersten Mal überhaupt wird eine große Volkswirtschaft ohne Atomstrom auskommen müssen. Die energieintensiven Industrien fürchten Produktionsausfälle für den Sommer. Dabei ist derzeit noch unklar, ob es den kernenergiefreien Sommer so geben wird. Gerade in der Region Kansai im Westen des Landes, weit ab von Fukushima, kämpfen die Reaktorbetreiber von Kansai Electric um den schnellen Neustart ihrer Reaktoren Oi 3 und 4. Oi liegt 150 Kilometer nördlich von Osaka an der Küste des Japanischen Meeres. Mitte Februar hatten diese beiden Meiler die Stresstests in Sachen Erdbeben und Tsunamisicherheit gut überstanden. Oi 3 und 4 sind moderne Druckwasserreaktoren, die dort in den 90er Jahren von Mitsubishi Heavy gebaut wurden. Allerdings fordern sowohl die Präfekturverwaltung als auch die lokale Politik der Stadt Oi weitere Sicherheitsgarantien von der Tokioter Zentralregierung, bevor einem Neustart der Reaktoren zugestimmt werden könne. Es ist wieder ein sehr heißer Sommer für Japan vorhergesagt worden. Es wird ganz sicher auch hitzige Debatten über die künftige Energiepolitik geben. Japan ist seit dem Jahrhundertbeben und der Atomkatastrophe ein erschüttertes und verunsichertes Land. Viele Menschen wünschen sich nichts mehr als zurück in die alte Normalität. Billigen Strom mit viel Licht in den Städten und saubere, strahlungsfreie Lebensmittel, ob Fisch, Reis oder Gemüse. Das alles wird es wohl so nicht wiedergeben. Aber vielleicht ein neues Japan als Schmiede neuer Technologien für neue Energien im 21. Jahrhundert.